Ja, guten Abend. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen. Ich freue mich total, dass wir diesen letzten Abend im Jahr gemeinsam mit einem Gottesdienst feiern können. Ich finde, es gibt keinen schöneren Zeitpunkt für einen Gottesdienst wie auch am letzten Abend eines Jahres. Und es war schon ein, ja, verrücktes Jahr. Unser Thema lautet Erinnern und auf das Unerschütterliche schauen. Mein Teil ist das Erinnern. Dietmar wird dann den zweiten Teil auf das Unerschütterliche schauen eingehen. Erinnern, zurückschauen, im Gedächtnis behalten. Das Erinnerungsvermögen ist die Fähigkeit der Nervensysteme von Lebewesen, Informationen zu speichern und sie wieder abzurufen. Erinnern, das ist für mich auch Ordnen, Einordnen, der Freude Raum geben und ihr Nachspüren, Dankbarkeit für Geschafftes zum Ausdruck bringen, Erlebtes anschauen und Gott hinhalten, Frieden schaffen, Pläne überprüfen und bewerten, aber auch Lasten ablegen und frei werden für Neues, sich bereit machen für die Zukunft. Desmond Tutu, Erzbischof der Anglikanischen Kirche in Südafrika und auch Vorsitzender der Südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission, sagte mal, without memory there is no healing, without forgiveness there is no future. Ohne Erinnerung gibt es keine Heilung, ohne Vergebung gibt es keine Zukunft. Wahre Worte, finde ich. Vielleicht bist du jetzt schon gedanklich in deinem vergangenen Jahr oder du hast es längst für dich gemacht, drüber nachzudenken, wie das vergangene Jahr war. Dann bist du vorbereitet. Aber vielleicht hattest du noch keine Zeit und Muße dazu und es überfordert dich gerade. Dann kannst du einen von den Zetteln mitnehmen, die in den Bänken ausliegen, mit nach Hause und sie in Ruhe zu Hause durchgehen, wenn du magst. Fangen wir mal mit dem Leichteren an. Was war und ist schön in deinem Jahr gewesen? Wo war Glück, Freude, Lachen, Genießen, Liebe, Schönheit? Kannst du es dir nochmal innerlich vor Augen holen? Nochmal im Herzen nachspüren? Wie fühlt sich das an? Glück, Liebe, Freude, Friede. Wofür bist du dankbar? Was konnte alles an Normalität auch sein in diesem Jahr? Und was kannst du nochmal mehr wertschätzen, weil vieles nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es mal war? Oder wo fühlst du dich auch bewahrt? Aber auch die Frage, was war und ist schwierig? Wo war Enttäuschung, Angst, Trauer, Ratlosigkeit, Zorn? Kannst du das zulassen, anschauen, stehen lassen und Gott hinhalten, dein Herz bei ihm ausschütten? Und wie hast du Hilfe erlebt? Der Jona im Buch Jona 2, Vers 8, sitzt im Bauch des Wales, auch nicht gerade gemütlich, und sagt, als meine Seele in mir verzagte, da gedachte ich des Herrn und zu dir drang mein Gebet, zu deinem heiligen Tempel. Jona holt sich Hilfe bei Gott. Hast du dir in diesem Jahr Hilfe bei Gott geholt? Oder bei Menschen? Jemand um Begleitung oder Gespräche gebeten? Dir eine Auszeit der Besinnung genommen? Bist du von Gott getröstet worden? Und hast du Jesus gefragt, wo er in den schwierigen Situationen war? Er war da. Frag ihn doch, was er gemacht hat in diesen Situationen. Ja, und was war schwierig und hat aber Gutes, Neues bewirkt? Manchmal erlebt man etwas ganz Besonderes, weil eine gewohnte Tür zugegangen ist. Oder es ist Zeit zu hinterfragen, warum man das macht, was man so macht. Jede Krise ist auch eine Chance, eine Gefahr und eine Gelegenheit. Wobei sich das leichter sagt als lebt. Vielleicht hast du neu die Kraft des Wortes Gottes erlebt oder Wesensmerkmale von Gott tiefer erfahren, den Tröster, den Mutmacher, den Richtungsgeber oder den Herausforderer. Ob wir Erlebtes auf Dauer als schwierig oder hilfreich beurteilen, hängt von unserer Persönlichkeit ab und auch davon, wie wir drauf schauen, welche Brille wir aufsetzen. Und nach der Soziologin Agnes Hankes gibt es da 4 Möglichkeiten. Die seht ihr hier auf diesem Schaubild. Man unterscheidet, ob man die Vergangenheit grundsätzlich positiv oder negativ beurteilt und ob man Verantwortung übernimmt oder sie verweigert. Und die 4 Typen, das Königskind. Dieser Typ hat Vertrauen auf die Kontinuität des Guten und einen starken Optimismus. Also die denken sich, Gott ist gut, die Menschen wollen eigentlich fast alle nur Gutes, ich kann was und ich habe den Raum, was draus zu machen. Und es stimmt, die Bibel sagt, dass seine Güte jeden Menschen umgibt und er jedem Menschen Talente gibt. Aber jeder Mensch hat auch seine Grenzen und das Leben kann manchmal ganz schön heftig zuschlagen. Und da braucht es nicht nur Optimismus, sondern vielleicht auch Mitgefühl. Der Dennoch-Typ, das ist der, ich hatte eine unglückliche Vergangenheit. Aber vielleicht gerade deshalb sehe ich die Gegenwart positiv, weil ich sie gestalten will und weil ich auch denke, dass ich das kann. Das sind so Menschen, die vielleicht als Kinder und Jugendliche nicht gefördert worden sind, aber sich durchgebissen haben. Sie kennen ihre Begabungen und sie haben eine hohe Eigenmotivation. Und sie machen das Beste draus. Sie sind so nach dem Motto, ich zeig's der Welt. Damit schaffen diese Typen oft Beeindruckendes, lassen sich nur schwer unterkriegen, aber das sind die, die sich auch wenig Ruhezeiten gönnen und die schnell mal in einem Hamsterrad stecken. Und auch das ist nicht unbedingt das, was Gott für sie hat. So, jeder Typ hat so seine Stärken und Schwächen. Der Typ verlorenes Paradies, die Gegenwart ist bedrohlich. Die Zukunft ist hoffnungslos. Ich habe wenig Besserungsmöglichkeiten. Da war doch früher alles besser. Zum Beispiel, jetzt mal ein simples Beispiel, der Urlaub wird manchmal sehr viel schöner, wenn er weiter zurückliegt, weil man vergessen hat, dass die Mücken ganz schön heftig waren oder dass man nicht geschlafen hat. Man vergisst einfach das Vergangene. Nur im Vergangenen zu sein und es eventuell schöner zu reden, als es war, raubt aber der Gegenwart die Möglichkeiten und ist auf Dauer auch nicht wirklich motivierend. Und dann gibt's noch den Typ Pechvogel. Der hatte immer schon Probleme. Früher war es schwierig, heute ist es schwierig. Andere und die Umstände sind schuld. Dieser Typ sieht nicht die Veränderungsmöglichkeiten und kann oder will nichts ändern. Da sind viele Lügen im Spiel und Hilfe von außen ist nötig. Und ehrlich gesagt, alle 4 Sichtweisen kennen wir doch. Manchmal ist eine stark ausgeprägt oder eine andere kaum vorhanden, aber jede hat ihre Schwachstellen und ihre Stärken. An Gottes Hand können wir uns selbst vielleicht helfen, indem wir ihm etwas von oben aus seiner Perspektive darauf schauen. Glauben wir Lügen, lassen wir uns einschüchtern und die Verantwortung abnehmen? Sehen wir manchmal Dinge zu negativ oder zu positiv? Manches, was wir erlebt haben in diesem zu Ende gehenden Jahr, war sehr gut. Und manches war echt. So ist die Realität, so ist das Leben außerhalb des Paradieses. Mit Gottes Hilfe können wir aber was Gutes draus werden lassen, weil Gott mit uns ist. Und darauf geht Dietmar dann in seinem Teil noch ausführlicher ein. Was sagt jetzt die Bibel übers Erinnern? Einiges. Gott scheint es sehr wichtig zu sein, dass wir uns erinnern. Das Alte Testament ist voll von Berichten und Erzählungen seines Wirkens und der Aufforderung, uns daran zu erinnern. Im jüdischen Glauben gibt es eine tief verankerte Erinnerungskultur, und auf diesen Glauben baut ja unser christlicher Glaube auf. Wir sollen uns an das Wesen Gottes, sein Eingreifen im Leben von Völkern und von Einzelnen, an die Wunder Gottes erinnern. Gott tut Wunder. Gestern, heute und auch morgen. Erinnerst du dich an die Wunder in deiner Herkunftsfamilie? An die Wunder in deinem bisherigen Leben? Die Wunder im letzten Jahr? Es mögen große oder kleine sein. Ganz sicher hat Gott in deinem Leben gewirkt. Warum? Weil er dich liebt, weil er nicht anders kann und nicht anders will. Vielleicht fällt dir gerade kein Wunder ein in deinem Leben, dann habe ich zwei Hilfen. Ein Wunder ist, dass du lebst, dass du hier sein darfst, dass Gott dich geschaffen hat. Einzigartig und wunderbar bist du gemacht. Jeder, der ein Neugeborenes sehen kann, der kann das spüren, was das für ein Wunder ist, jeder neue Mensch. Und das gilt auch für jeden von uns hier, auch wenn wir schon länger nicht mehr neugeboren sind. Das zweite Wunder, du kennst Gott. Dein Herz kann es ein Stück weit ergreifen, dass dieser große, allmächtige, nicht zu fassende Gott eine ganz persönliche Beziehung zu dir will. Manche in der Gemeinde haben dieses Jahr Heilungswunder und Bewahrung erlebt und hier auch von vorne davon berichtet. Und es ist sicher noch viel mehr passiert, als wir hier erzählt bekommen haben. Ich möchte uns Mut machen, erzählen wir uns gegenseitig davon. Fragen wir beim anderen nach, wo hat Gott in deinem Leben gewirkt? Was hast du letzte Woche mit Jesus zusammen erlebt? Das sind wunderbare Geschichten, die wir uns da gegenseitig erzählen können und die Mut machen. Andere haben ein echt heftiges Jahr hinter sich. Für alle war und ist die Pandemie und ihre Folgen herausfordernd, grenzwertig und verunsichernd. Aber für manche noch mehr, eben gerade weil sie keine großartige Verbesserung, manchmal sogar Verschlechterung von Krankheiten oder Not erleben. Da sehe ich das Wunder, dass diese Personen ihre Not immer wieder Gott hinhalten, zu ihm gehen und ihm begegnen und innerlich gestärkt werden. Da entsteht und wächst tiefer gehendes Vertrauen, noch mehr ein bedingungsloses sich Gott ergeben. Das sind Schätze für die Ewigkeit, Ewigkeitswunder. Ja, und dann gibt es noch die Ruach, wie es vom Hebräischen her korrekter übersetzt heißen würde, oder wie wir es mehr gewohnt sind, der Heilige Geist. Er hat als Hauptaufgabe, uns zu lehren und uns zu erinnern. Johannes 14, Vers 26. Moment, da steht's. Die Ruach, der Heilige Geist, Beistand, Tröster, Helfer, Ratgeber, Unterstützer, Fürsprecher und noch vieles mehr, aber den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus, der Messias, der Retter, Erlöser, der Mittelpunkt unseres Glaubens, der, um den es geht. Was er gesagt hat, wie er war und ist, was er getan hat und heute tut, daran sollen wir uns erinnern. Und der Heilige Geist hilft uns oder macht es überhaupt erst möglich. Jesus hat radikal zum Ausdruck gebracht, wie bedingungslos die Liebe des Vaters für alle Menschen ist. Bei ihm ist kein Platz für Abgrenzung und Ausgrenzung. Wer ist Jesus für mich? Wie habe ich ihn dieses Jahr ganz persönlich erlebt? Was hat er dieses Jahr zu mir gesagt? Zu mir gesprochen. Viele Fragen. Deswegen habt ihr so Zettel ausliegen oder ihr könnt es kurz fotografieren. Es gibt jetzt ein kurzes Instrumentalstück, in der ihr Zeit habt, über diese Fragen nachzudenken, ihnen nachzuspüren, vielleicht euch auch Notizen zu machen. Und dann kommt Dietmar mit dem zweiten Teil.
Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit euch einen Teil dieses Gottesdienstes jetzt zu gestalten. Ich möchte mit euch ein Stück weitergehen. Wir haben jetzt überlegt, an was wir uns erinnern, was gut war, wo Jesus war in diesem Jahr mit uns. Und jetzt möchte ich mit euch noch etwas teilen, hinauszuschauen auf das, wie wir weitergehen können. Was ist das, was trägt uns im nächsten Jahr? Wir wollen auf das Unerschütterliche schauen. Erstmal fange ich mit etwas Schwierigem an, einem alttestamentlichen Propheten, dem Propheten Haggai. Der hatte eine Vision von Gott, dass Gott spricht: Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer. Alle Völker werden davon betroffen sein. Die ganze Welt wird erschüttert, die Erde und sogar die Himmel, alle Völker. Das klingt erstmal recht heftig, ziemlich heftig. Im Hebräerbrief wird diese Stelle wieder aufgegriffen und da wird es näher erläutert. Da ist es eine schöne Beschreibung, wo man ein bisschen besser verstehen kann, was denn sich für uns dahinter verbirgt, auch an Positivem. Da heißt es dann: Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen. Doch jetzt kündigt er an: Noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel. Da bezieht sich der Hebräerbrief auf diese Stelle des Propheten Haggai. Und dann geht's weiter. Dieses noch einmal bedeutet: Alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verändern oder auch erschüttern. Das ist wohl, kann man similär gleich sehen. Wird es von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, dem nichts standhalten kann. Also wenn von Grund auf alles verändert wird, bleiben wird das allein Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Und das ist die gute Nachricht. Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Mich hat dieses Thema in letzter Zeit immer wieder beschäftigt, dass es eben Dinge gibt, die erschüttert werden können und Dinge gibt, die unerschütterlich sind. Vielleicht empfinden wir das manchmal in dieser Zeit auch so, dass einiges erschüttert wird. Also ich empfinde es schon so, dass Dinge, die ich mir so nicht vorstellen könnte, plötzlich, wo man gedacht hat, das läuft einfach so, das ist jetzt so, und plötzlich geht das alles nicht mehr. Geht dies nicht mehr, geht das nicht mehr. Irgendwie werden Dinge erschüttert. Wir erleben auch, und für den einen ist es schlimmer, für den anderen nicht so schlimm, wir erleben persönliche Erschütterungen. Im letzten Jahr, im vorletzten Jahr haben wir einige Erschütterungen erlebt. Jetzt möchte ich eine Frage stellen an uns alle. Die Frage: Wo habe ich in meinem Leben Anteil an unerschütterlichen Dingen? Ich wollte es einfach fragen und bitte euch einfach, jetzt fröhlich da hineinzuspringen und zu sagen: Ich nehme ein paar Sekunden und da wollen wir fröhlich drüber nachdenken, was könnte das sein? Ganz auf die Schnelle mal etwas Unerschütterliches in unserem Leben. Wo habe ich Anteil an unerschütterlichen Dingen? Ja, ich hoffe sehr, dass jedem jetzt etwas eingefallen ist. Was könnte es denn sein? Zum Beispiel Gottes Liebe zu mir. Ich glaube, dass Gottes Liebe zu dir, zu euch, zu mir unerschütterlich ist. dass sie sich nicht verändert, dass sie nicht erschüttert werden kann. Auch Jesu Blut, dass er für uns gestorben ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass mir vergeben ist, das ist unerschütterlich. Das steht fest für immer. Das gilt für immer. Oder mit meiner Lebensübergabe bin ich ein Kind Gottes geworden. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Das ist etwas Festes, was uns zugesprochen ist. Das kann niemand erschüttern, niemand wegnehmen. So heißt es in der Bibelstelle, das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Also wartet auf uns ein neues Reich, das nicht erschüttert werden kann. Und wir fangen an, schon jetzt Teilhaber davon zu sein. Das möchte ich gleich näher betrachten. Aber ich wollte noch sagen, das hat mich schon von früh an, also vor langem, beschäftigt, wie kann ich Sicherheiten schaffen? Und dann habe ich mir überlegt, muss ich noch ein paar mehr Versicherungen abschließen? Oder ich müsste im Keller noch ein paar Lebensmittel mehr speichern und horten. Ich müsste mir vielleicht ein Notstromaggregat zulegen und Energie noch irgendwie mehr speichern. Und ich glaube, dass all diese Dinge nicht unbedingt schlecht sind. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mein Vertrauen drauf setze, dann passt es nicht. Ich möchte mein Vertrauen auf Gott setzen, auf Jesus setzen, weil das ist unerschütterlich. All die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind erschütterlich. Die werden irgendwann kaputt gehen, sind endlich oder sie vergehen. Aber so funktioniert es nicht. Mein Vertrauen und meine Zuversicht will ich deswegen auf Jesus setzen. Heute möchte ich einen wesentlichen Aspekt von dem Unerschütterlichen betrachten, nämlich Christus in mir. Christus lebt in mir. Da gibt es eine ganz schöne Stelle im Galaterbrief. Da heißt es, durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Christus lebt jetzt in mir, heute schon, jetzt, lebt in dir und in dir, in euch, die ihr vor dem Fernseher sitzt. Er lebt in uns. Das ist etwas, was mich fasziniert, etwas, was gewaltig ist, was großartig ist. Ich möchte es mit euch ein bisschen näher betrachten als heute. Christus lebt in mir, darum lebe nicht mehr ich, sondern Jesus, er. Jesus lebt in mir. Und das bedeutet, dass auch das ewige Reich Gottes fängt an, in jedem von uns persönlich fängt es jetzt schon an, in unserem Herz, in uns. Und wir dürfen jetzt schon Anteil haben an diesem Reich, das nicht erschüttert werden kann. An diesem unerschütterlichen Reich dürfen wir jetzt schon Anteil haben. Das ist großartig, gewaltig. Und dazu schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief, in Epheser 3,17 schreibt er, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt. Da betet Apostel Paulus für die Gemeinde in Ephesus, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt. Und so finde ich es faszinierend, dass diese Aussage, Christus lebt in mir, ein Bild ist für den Glauben. Glaube kann man manchmal sagen, Glaube ist was Abstraktes, kann man nicht sehen, das kann man nicht anfassen. Aber wenn man das als Bild nimmt, dass jetzt Jesus in mir lebt, dann ist das für mich ein sehr faszinierendes Bild und ein großartiges Bild von dem, wie Glauben funktioniert. Und dass Jesus durch eine praktische Tat, indem er in uns wohnt, diesen Glauben verwirklicht, diesen Glauben bewirkt in uns. Jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Christus lebt in mir. Das ist eigentlich unvorstellbar oder großartig. Der Christ Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat, über den wir lesen können in den Evangelien, den wir wahrnehmen können als einen Menschen, einen wunderbaren Menschen, der weise war, geheilt hat, der Gott selbst war, der auf die Erde gekommen ist, ist auferstanden und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er ist sozusagen, hat alle Macht bekommen im Himmel. Ihm gehört alle Macht. Und der nimmt es auf sich, dass er in uns anfängt zu leben. Das ist irgendwie gigantisch oder großartig. Er ist das Lamm Gottes und er ist der Löwe von Juda. Beides. Und beides fängt an, in uns zu leben. Und das ist schon sehr besonders, weil es etwas Heiliges ist, etwas sehr Kostbares, was in jedem von uns, jedem von euch vorhanden ist, innerlich schon da ist und anfängt, Wirkung zu zeigen. Wenn wir den Satz dann weiter anschauen, dann heißt es, Christus lebt in mir. Wie kann das sein? Bin ich würdig? Bin ich geeignet? Geht das nicht wieder verloren, wenn ich Fehler mache? Er verspricht es hier. Christus lebt in mir. Und das zeigt mir die großartige Liebe von Gott. Die ist so groß, dass er zukommt und in uns Raum nimmt und in uns anfängt zu leben. Dazu gibt es eine besondere Stelle noch im Johannesevangelium. In Johannes 17, Vers 26, da betet Jesus zu Gott, dem Vater. Und da sagt er, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Und das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Jesus sagt, er will selbst in uns leben. Das ist sein tiefster Wunsch, den er hier schon ausdrückt in dem Gebet mit dem Vater. Damit ich selbst in ihnen, in euch lebe. Sein Wunsch, in uns zu leben. Geben wir ihm Raum? Gebe ich ihm Raum in mir, dass er leben kann? Gebe ich ihm einen Teil? Oder gebe ich ihm alles? Kriegt er genügend Raum in mir? Dann wollen wir noch betrachten, dass er lebt in uns. In manchen Bibelstellen heißt es, er wohnt in uns. Im Galaterbrief heißt es, er lebt in uns. Wow, das ist was Lebendiges. Das heißt, er lacht mit mir, er weint mit dir, er freut sich, er trauert, er ermutigt uns und er ermahnt uns. Es ist eine leise Stimme, oder zumindest meistens erlebe ich es so. Wir können es wegdrängen, aber wir können es zulassen. Und wenn wir es zulassen, dann kommt dieses Leben. Ich glaube, dass es sich in uns unterschiedlich ausdrückt, dass viele von uns das unterschiedlich erleben. Für mich ist es so, dass ich manchmal so eine ganz leise Stimme höre. Dann darf ich so eine Stimme hören, die zu mir sagt, ich liebe dich. Und manchmal sagt einfach so eine Stimme, ich bin da. Ich bin einfach da. Die Stimme ist leise. Aber ich weiß, das erlebt jeder anders. Und manche Leute lesen einfach in der Bibel, nicht? Und ich lese in der Bibel und da spricht mich ein Wort an, dann ist es auch, dass Gott zu mir reden kann. Ich glaube, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und oft ist es so, dass es uns dann tief berührt. Aber das, was ich merke, ist, wenn er in mir lebt, dann muss ich nicht an einen bestimmten Ort gehen. Ich muss auch gar nicht unbedingt in diese Kirche gehen. Ich gehe hierher, weil ich gemeinsam mit euch feiern und loben will und ihn preisen will. Aber auch zu Hause oder egal, wie finster der Ort auch sein mag, wo wir hinkommen, wenn er in uns lebt, dann ist er da und ich kann jederzeit ihm begegnen. Und eine andere Gedanke ist, wenn er in mir lebt, dann muss ich mich nicht anstrengen und ich muss auch nicht besonders toll sein, ich muss nicht besonders heilig sein, sondern ich darf einfach zu mir selbst kommen, ich darf sein. Und wenn ich bin, dann darf ich ihm in mir begegnen, weil er da ist. Und Leben bedeutet, dass er auch alle meine Räume, er will alle meine Bereiche betreten. Und immer wieder stelle ich fest, dass es noch Dinge gibt, die ich ihm nicht gegeben habe. Denn es ist Zeit umzukehren und zu sagen, oh, es tut mir leid, in den Raum durftest du wohl bisher nicht rein. Dann möchte ich ihn dann aufmachen. Wenn ich das merke, ist es wichtig. Und ich mache meinen Raum auf, damit er rein kann. Und das ist für mich einer der großartigsten Punkte in der Zuversicht für das neue Jahr. Dass er in uns lebt, dass wir uns nicht fürchten müssen. Weil er in uns lebt. Und egal was passiert, egal was kommt, wir dürfen ihm in uns begegnen. Christus lebt in dir und in dir. Er lebt in uns. Das ist meine Zuversicht. Ich habe es nochmal kurz zusammengefasst. Zum Mitnehmen. Fürs nächste Jahr. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Lasst uns darauf schauen und daran festhalten, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt, dass er in uns lebt. Das mag sich in jedem anders ausdrücken, aber es ist wahr. Wir nehmen das mit. Und das unerschütterliche ewige Reich Gottes nimmt durch Jesus in uns auch schon jetzt Gestalt an. Darauf dürfen wir vertrauen. Danke, Jesus, dass du in uns lebst. Danke. Amen. Und ihr dürft. Nein, wir wollen noch gemeinsam für euch beten. Genau. Und anschließend. Und anschließend spielt unsere Lobpreisband noch ein Instrumentalstück, in dem dürft ihr einfach darüber nachsinnen, wie spüre ich das, wie erlebe ich das, dass Christus in mir lebt. Herzliche Einladung beim nächsten Stück dann darüber nachzudenken. Wie spüre ich das, dass Christus in mir lebt?
Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und dass du deine Aufgabe sehr gut machst, uns zu lehren und uns zu erinnern, was Jesus getan und gesagt hat, wie er uns den Vater im Himmel vor Augen gemalt hat. Und hilf uns, darauf zu schauen, was Gott gefällt, was Gott die Ehre gibt und offen zu sein, ihn wirken zu lassen in uns.
Danke, Jesus, dass du aus Liebe kommst und in uns lebst, in uns Wohnung nimmst, in unseren Herzen. Und ich bete, dass wir das mitnehmen können, dass das in jedem Einzelnen von euch jetzt, dass das ganz tief verwurzelt ist, dieses Leben von Jesus in uns, dass wir dir in uns begegnen können. Und das spreche ich euch auch zu, dass Jesus sich nichts lieber wünscht, als in jedem von uns Wohnung zu nehmen. Und dafür sage ich Danke. Dafür sage ich Danke, Jesus, dass du diese große Liebe hast, dass du so voller Liebe kommst, dass du jetzt voller Liebe kommst und in uns Wohnung nimmst. Amen.